Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, es fällt erst einmal gar nicht so leicht, nach dem, was jetzt gesagt wurde, einfach einen Text vorzutragen, den ich mir aufgeschrieben habe. Vielen Dank. Und ich will sehen, ob ich das, was auch gesagt wurde, auch in der Zukunft weiter berücksichtigen kann. Ich habe auch ein Problem, dass ich gar nicht weiß, ob ich Ihnen jetzt noch eine ganze Vorlesung zumuten kann. Also, wir werden das versuchen. Es gibt, so wurde ganz am Anfang ja auch gesagt, zwei Anlässe, die zu dieser Veranstaltung geführt haben. Einmal, so hieß es in der Einladung, zwei Ereignisse, die es zu feiern gelte. Erstens besteht der MAG 20 Jahre und zweitens, so hieß es, Frank Deppe scheidet offiziell aus dem Hochschuldienst aus. Nun, also aus der Perspektive der subjektiven Befindlichkeit will ich einmal sagen, dass mir angesichts des Erreichens der Altersgrenze keineswegs nur zum Feiern zumute ist. Also, dass aber mehr dem Zufall geschuldet dieser Tag meiner Abschiedsvorlesung mit dem 217. Jahrestag des Sturms auf die Pariser Bastille und der Proklamation des Dreiklanges von Freiheit, Gleichheit und Solidarität zusammenfällt, das wäre schon eher ein Grund zum Feiern. Hatte doch der Philosoph Hegel die Französische Revolution in seiner Philosophie der Geschichte als einen herrlichen Sonnenaufgang gefeiert und der junge Karl Marx hatte 1844, also 4 Jahre vor der Revolution von 1848, die Hoffnung beschworen, dass der deutsche Auferstehungstag verkündet werde durch das Schmettern des gallischen Hahnes. Unsere Studierenden, die in den letzten Wochen auf so beeindruckende Weise der Kritik und dem Widerstand gegen die Einführung von Studiengebühren in Hessen Ausdruck und Kraft verliehen haben, werden ja ebenfalls, so ist zu hoffen, durch das Schmettern des gallischen Hahnes inspiriert, das heißt durch die erfolgreiche Bewegung von Schülern und Studierenden, von Lehrenden und Gewerkschaftern in Frankreich gegen ein Gesetz, das, so hat es gerade Lothar Peter formuliert, die kommende Generation potenzieller Erwerbstätiger mental darauf einstellen sollte, die Imperative des Marktes und den Verzicht auf den Schutz der Arbeitskraft als Normalität zu verinnerlichen. Bevor ich auf das Thema Krise und Erneuerung marxistischer Theorie komme, möchte ich freilich einen Schritt weiter zurückgehen. Am 13. März 1972 erhielt ich ein Schreiben des damaligen hessischen Kultusministers Ludwig von Friedeburg mit der entscheidenden Mitteilung, ich habe die Absicht, sie zu berufen. Dem war fast ein Jahr lang ein Kampf um meine Berufung vorausgegangen. Die studentischen Verbände der sogenannten gewerkschaftlichen Orientierung, also MSB und SHB, unterstützten diesen Kampf mit der Losung Marx an die Uni Deppe auf H4. Das war die Bezeichnung der Professur im Institut für Politikwissenschaft, die durch den Weggang von Ernst Otto Cempil frei geworden war. Auf diese Berufungskampagne will ich im Einzelnen nicht näher eingehen. Sie war typisch für jene Periode der Universitätsreform im Gefolge der Bewegung von 1968, in der eine starke Studierendenbewegung für eine kurze Zeit, aber auch ein starker Mittelbau von Assistenten zusammen mit einer relativ kleinen Gruppe von linken Professoren nicht nur die Inhalte der Lehre, die Zusammensetzung der Gremien, sondern auch die Besetzung von Professorenstellen beeinflussen konnte. Eines der Argumente in dieser Kampagne war, dass der Marxismus im Wissenschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland schon vor 1933 im Deutschen Reich, selbstverständlich nach 1933, im Zeichen des Kalten Krieges keinen Platz hatte. Also Leute wie Wolfgang Abendroth Ausnahmen waren. Ganz im Gegensatz zu Nachbarländern wie Italien, Frankreich oder Großbritannien. Es ging also mit dieser Losung auch darum, einen Wissenschaftspluralismus zu erkämpfen, der in anderen westlichen Ländern selbstverständlich war. Ich habe in meinen Unterlagen einen AStA-Info vom Januar 1972 gefunden, in dem sich unter der Überschrift Deppe auf A4 folgender Text findet, mit schönen Fotos auch. Die folgende Resolution wurde auf einem Teach-In vom AStA der Philipps-Universität und der GW-Hochschulsektion am 27.01.1972 einstimmig von ca. 1.500 Teilnehmern verabschiedet. Die im Auditorium Maximum der Philipps-Universität versammelten Studenten, wissenschaftlichen Mitarbeiter, Professoren und Gewerkschafter bekennen sich zur Notwendigkeit einer gewerkschaftlichen Orientierung aller Demokraten und Sozialisten an den Universitäten im Kampf gegen eine reaktionäre Formierung der Universitäten im Interesse des Großkapitals. Sie sehen, das war schon mal aktuell. Ja? Der Kampf um den Aufbau einer gewerkschaftlichen Gegenmacht an den Universitäten orientiert sich an den aktuellen und perspektivischen Interessen der Studierenden und Lernenden als Lohnabhängigen. Und dann folgen Begründungen und so weiter. Diese Berufungskampagne war auch noch aus anderen Gründen ungewöhnlich. Jeder Berufungsvorschlag wird bis heute durch auswärtige akademische Gutachten unterstützt. Ich erinnere mich hier besonders an ein Gutachten des britischen Kollegen Ralph Miliband, dessen prominentester Schüler Leo Panitch in Toronto als Herausgeber des von Miliband gegründeten Socialist Register in den letzten Jahren zu unseren engsten Kooperationspartnern auf dem Felde der Analyse des transnationalen Kapitalismus gehört. Aus Paris, übrigens durch Vermittlung von Ernest Mandel in Brüssel, schrieb der berühmte Industriesoziologe Pierre Naville, der meine Dissertation über Louis-Auguste Blanqui kannte. Ungewöhnlich war allerdings, dass sich eine Reihe von führenden Gewerkschaftskollegen mit eigenen Gutachten und Schreiben für meine Berufung engagierten. Das waren Leonhard Marlein, damals Vorsitzender der IG Druck und Papier, Werner Fitt, stellvertretender Vorsitzender der IG Chemie, Papier, Keramik, bis sich die Zeiten ändern. Besonders wichtig, Philipp Pless, damals Vorsitzender des DGB in Hessen, Walter Fabian, Chefredakteur der gewerkschaftlichen Monatshefte und, worauf ich bis heute besonders stolz bin, Willi Bleicher, damals noch Bezirksleiter der IG Metall in Stuttgart. In Marburg selbst schlossen sich übrigens diesen Voten der Betriebsrat der Firma Monette sowie verschiedene gewerkschaftliche Gliederungen, darunter auch die Deutsche Postgewerkschaft, an. Es gab dazu natürlich Leserbriefschlachten in der oberhessischen Presse und einige sahen schon wegen der Intervention der Gewerkschafter in das Wissenschaftssystem den Untergang des Abendlandes in einem fortgeschrittenen Stadium. Wenn ich dies heute in Erinnerung rufe, möchte man als erstes seufzen, Tempora mutantur, wie haben sich doch die Zeiten geändert, aber wir müssen hinzufügen, und wie haben wir uns in den Zeiten geändert, nos mutamus in illis. Aber es gibt auch Kontinuitäten, und diese wiederum sind das Ergebnis langer Arbeit und harter Kämpfe. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass zu dieser Abschiedsvorlesung auch einige meiner Kollegen, zahlreiche Kolleginnen und Kollegen vom Forum Gewerkschaften der Zeitschrift Sozialismus, dem auch ich angehöre, nach Marburg gekommen sind. Sie repräsentieren jene Kräfte in den Gewerkschaften, die sich, grob gesagt, der Pensée unique, wie das dem Einheitsdenken des Neoliberalismus, wie Pierre Bourdieu formuliert hat, noch nicht angepasst haben und die in den letzten Jahren, unter anderem in den letzten Monaten und Wochen im Bereich des öffentlichen Dienstes, an der Spitze von Streikbewegungen gegen die Arbeitszeitverlängerung, aber auch von strategischen Debatten in den Gewerkschaften standen. Wenn wir heute die Formeln aus den damaligen Kampagnen hören, sind auch wir zunächst befremdet. Dennoch, wir haben den darin enthaltenen Auftrag zur Kooperation von Wissenschaftlern und Gewerkschaften ernst genommen und dabei, wie mir scheint, auch einiges bewirkt. Wenn mein Rat und meine Analysen für die praktische Arbeit und deren Reflexion nützlich gewesen sind, so hätte es sich gelohnt. Bevor ich auf die Motive zur Gründung des MAK und die Krise des Marxismus eingehe, möchte ich noch einige Thesen über mein Verständnis von materialistischer Politikwissenschaft voranstellen. Das Leitmotiv hat mir Antonio Gramsci in den Kerkerheften vorgegeben. Er schrieb, Die Frage, die am Beginn einer Abhandlung über Machiavelli zu stellen und zu beantworten ist, auch da ist ein Motiv für die Machiavelli-Arbeit, ist die Frage der Politik als autonomer Wissenschaft. Und das heißt, des Platzes, den die politische Wissenschaft in einer Philosophie der Praxis einnimmt oder einnehmen soll. Politik, so will ich meine Thesen beginnen, kennzeichnet erstens ein Herrschaftsverhältnis. In letzter Instanz, so sah es auch Max Weber, ein Gewaltverhältnis. Soweit Politik als, wie Wolfgang Abendschau schrieb, Aktivität, die die Machtverteilung der sozialen Gruppen in der Gesellschaft, sei es verändern, sei es stabilisieren will, unter den Bedingungen des staatlichen Gewaltmonopols betrieben wird. Politik bedeutet zweitens die maßgebende Entscheidung über das allgemein Verbindliche im Gesetz. Diese Entscheidung ist aber Resultat von Diskussionen, Konflikten, Entscheidungsverfahren, die ihrerseits durch die strukturelle Nichtidentität von individuellen und kollektiven Interessen in der Gesellschaft hervorgebracht werden. Politische Institutionen und Normsysteme dienen in erster Linie dazu, verbindliche Regeln, Wertesysteme, Steuerungsleistungen, aber auch Sanktionen für den Fall der Regelverletzung autoritativ festzulegen. Diese Regeln und der Prozess ihrer Festlegung sind freilich angesichts der ungleichen Verteilung der Macht, der Autorität und des materiellen Reichtums in Klassengesellschaften sowie in patriarchalisch strukturierten Herrschaftsverhältnissen immer auch Formen der Herrschaftssicherung und deshalb beständig umkämpft. Politik, ob innerhalb des Staates oder außerhalb betrieben, ein zusätzlicher Aspekt, kostet Geld. Da aber Politik selbst keine wertschöpfende Aktivität ist, greift sie in die Verteilungsverhältnisse ein und wird auf diese Weise zum Moment der Verteilungsverhältnisse zwischen den Klassen. Marxistische Politikwissenschaft stünde daher drittens vor der Aufgabe, die Vermittlung zwischen den ökonomischen und sozialen Grundverhältnissen und Konflikten der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, wie sie Gegenstand der Kritik der politischen Ökonomie bei Marx waren, zu reflektieren, auf dem heutigen Stand der Entwicklung und Vergesellschaftung und der politisch-ideologischen Machtverhältnisse, der institutionellen Veränderungen unter Einschluss der Transformation von Staatlichkeiten und der diskursiven Konflikte um die hegemoniale Deutung der normativen Selbstbeschreibung der politischen Ordnung bürgerlicher Gesellschaft mit den zentralen Begriffen der Freiheit, der Rechtsgleichheit, der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens nach innen und außen. Anders und einfacher, der Begriff der politischen Macht bleibt ohne den Begriff der ökonomischen Machtverhältnisse einer Gesellschaft und ihrer Klassenstruktur letztlich leer und substanzlos. Marx schrieb im Vorwort zur ersten Auflage des Kapital: Die jetzige Gesellschaft ist kein fester Kristall, sondern ein umwandlungsfähiger und beständig im Prozess der Umwandlung begriffener Organismus. Darin liegt die Bedeutung der historischen Dimension. Der politische und soziale Wandel als Artikulation nicht nur der Bewegung der Widersprüche kapitalistischer Vergesellschaftung, sondern auch als Resultat des Handelns und der Kämpfe der sozialen und politischen Akteure. Robert Cox, der Begründer der neogrammscheanischen internationalen politischen Ökonomie, dem wir hier in Marburg in unserer Arbeitsgruppe sehr viel verdanken, hat daher seinem grundlegenden Werk den schönen Untertitel gegeben, Social Forces in the Making of History, also soziale Kräfte im Erzeugen von Geschichte. Und hat dabei natürlich an die große Arbeit von E.P. Thompson über die englische Arbeiterbewegung angeschlossen und hat damit sozusagen einen entscheidenden Punkt, auch Geschichte über das Handeln sozialer Akteure zu begreifen, vorgegeben. Das politische Feld besitzt viertens eine eigene institutionelle und diskursive Realität, eine eigene Funktionslogik und Praxisdimension. Marxistische Politikwissenschaft muss auch Methoden der Erforschung dieser Realität, einschließlich der Methoden der empirisch verfahrenen Sozialwissenschaften, anerkennen. Der Mainstream-Institutionalismus in den Politikwissenschaften negiert freilich, ebenso wie eine rein ideengeschichtliche Rekonstruktion der Politik, die sozialen und ökonomischen Voraussetzungen politischer und ideologischer Machtverhältnisse. In der Geschichte des Marxismus hingegen wurde die relative Autonomie des Politischen lange systematisch, unter anderem durch die Akzeptanz eines ökonomischen Determinismus bzw. einer mechanistischen Interpretation des Basisüberbautheorems bei Marx, unterschätzt bzw. negiert. Michel Foucault hat daher in seinen Analysen zur Ordnung der Dinge zu Recht den Zusammenhang zwischen Wissen und Macht und die Bedeutung der Definitionsmacht, die im Rechtssystem, aber zum Beispiel auch im Gesundheitssystem, das anormale Kranke vom Normalen absondert und diskriminiert, hervorgehoben. Ralph Miliband, den ich bereits erwähnte, veröffentlichte 1977 ein Buch mit dem Titel Marxism and Politics. In der Einleitung stellt er fest, an absence of systematic political theorization on the part of Marx, Engels and their most prominent successors. Also eine Abwesenheit einer systematischen politischen Theorie bei Marx, Engels und ihren prominentesten Nachfolgern. Die stalinsche Version des Marxismus-Leninismus bezeichnet er als eine schrecklich verarmte Angelegenheit. Und in den folgenden Kapiteln fragt Miliband, warum die alte Ordnung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft sich immer wieder als äußerst widerstandsfähig und stabil erwiesen hat, wie die Beziehungen zwischen Klasse und Partei sowie zwischen Reform und Revolution im Sinne einer politischen Theorie des Marxismus neu zu bestimmen sind. Das Interesse an den Kerkerheften von Antonio Gramsci, das ja erst in den 70er Jahren neu erwachte, richtete sich exakt auf die Hegemonietheorie bei Gramsci, denn dieser konzentrierte sich auf politische Machtverhältnisse als Bündniskonstellationen, historischer Block, die immer klassenübergreifend wirken, sowie auf die Rolle der Intellektuellen sowie der Institutionen in der Zivilgesellschaft, wie er das nannte. Damit markierte er diese Bereiche selbst als Terrain von Klassenkämpfen, deren Ziel für ihn als normative politische Option die Errichtung eines neuen Typs der Hegemonie sein sollte. Da der moderne bürgerliche Staat selbst als ein Beziehungsverhältnis sozialer Kräfte verstanden werden muss, dessen Apparate und Institutionen weit in die Zivilgesellschaft hineinreichen, so entstehen auch hier immer wieder Konflikte und Kämpfe um die Machtverteilung. Fünftens schließlich sei an die normative Dimension marxistischer Politikwissenschaft allgemeiner kritischer Gesellschaftstheorie erinnert. Sie ist auf der einen Seite, man könnte sagen, ihrem Wesen nach Ideologiekritik. Kritik der herrschenden Gedanken, von denen der junge Marx sagte, dass sie die Gedanken der herrschenden Klasse sind. Entwicklung des Widerspruchs zwischen dem Versprechen und dem Anspruch der herrschenden politischen Ideologie, wieder mit den Begriffen der Freiheit, Gleichheit, Menschenrechte, Volkssouveränität, mit der Realität partikularer Herrschaftsformen, der Beschränkung der Menschenrechte. Und dann zeichnet sich marxistische Politikwissenschaft durch einen spezifischen Begriff des Theorie-Praxis-Verhältnisses aus. Der junge Marx formulierte seine berühmten Feuerbach-Thesen und vorher als kategorischen Imperativ, wie er schrieb, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Nun ist auf diesem Gebiet auch viel Schaden angerichtet worden. Wir haben im Zusammenhang der Feiern zum 100. Geburtstag von Wolfgang Abendroth, dessen Bedeutung als intervenierender sozialistischer Intellektueller auch darin gesehen, dass er einerseits wohl stolz darauf war, durch seine Arbeit der Arbeiterbewegung nützlich zu sein, dass er aber andererseits sich nicht hat instrumentalisieren lassen, dass er auch immer wieder seine intellektuelle Autonomie gegen die herrschende Linie verteidigt hat. Ich denke, wir sollten, wenn wir von der Theorie-Praxis-Konstellation sprechen, das ist eine Hypothese zunächst einmal, diese nicht der Wissenschaft selbst zuschreiben. Vielmehr sollten wir hier das wissenschaftliche Feld und die darin stattfindenden Kämpfe um Deutungsmacht als ein wesentlicher Bestandteil von Hegemonie analysieren und dabei nach der Rolle und Funktion der Intellektuellen fragen, die sich selbst und damit Ergebnisse ihrer eigenen wissenschaftlichen Arbeit in die sozialen und politischen Bewegungen und Auseinandersetzungen einbringen. Man kann wohl marxistische Politik bzw. Sozialwissenschaft rein akademisch, das heißt ziemlich unpolitisch, betreiben. Dafür gibt es nicht nur im angelsächsischen Bereich zahlreiche und sogar sehr respektable Beispiele. Man kann aber auch als Wissenschaftler aktives Mitglied einer politischen Organisation sein, die sich zum Ziel setzt, die bestehende kapitalistische Ordnung durch eine sozialistische zu überwinden. Auch dafür gab und gibt es zahlreiche Beispiele, weniger in der Bundesrepublik Deutschland, wo solche Positionen schnell kriminalisiert wurden, zum Beispiel durch das KPD-Verbot oder die Politik der Berufsverbote seit Anfang der 70er Jahre, als vielmehr nach wie vor in unseren Nachbarländern Großbritannien, Frankreich und Italien. Nun, die Gründung des marxistischen Arbeitskreises war auch eine Reaktion auf die Krise des Marxismus, die Mitte der 80er Jahre allenthalben wahrgenommen wurde. Klaus Dörrer hat ja darüber gesprochen. Ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, diese Krise etwas ausführlicher zu behandeln, will aber aus zwei Gründen darauf verzichten. Erstens reicht die Zeit nicht aus und zweitens denke ich, dass über diese Krise in den letzten beiden Jahrzehnten sehr viel geschrieben wurde. Unter anderem habe ich in meinem gerade erschienenen Buch über politisches Denken im Kalten Krieg mich relativ ausführlich damit befasst. Deswegen nur einige recht allgemeine Bemerkungen. Eric Hobsbawm hat diese Periode der letzten Jahrzehnte, seit etwa Mitte der 70er Jahre, als die des Erdrutsches bezeichnet. Er schreibt, die Geschichte des 20. Jahrhunderts war seit 1973 die Geschichte einer Welt, die ihre Orientierung verloren hat und in Instabilität und Krise geschlittert ist. Die Krise des theoretischen Marxismus bestand zunächst einmal darin, dass er auf diese tiefgreifenden Veränderungen offenbar keine überzeugenden Antworten zu geben vermochte. Die Krise des politischen Marxismus bestand darin, dass die politischen und sozialen Kräfte oder gar die Staaten, die sich auf den Marxismus bezogen, Niederlagen hinnehmen mussten, beziehungsweise in einen Niedergangs- und Zerfallsprozess eintraten, der in der Wende der Jahre 1989 bis 1991 mit der Auflösung der Sowjetunion und des Systems der sozialistischen Staaten seinen Höhepunkt erreichte. Die Krise der gewerkschaftlichen und politischen Arbeiterbewegung im Westen, die in den 70er Jahren noch einmal einen Aufschwung erlebt hatte, ging übrigens diesem Zusammenbruch voraus. Natürlich haben die Krisen des politischen Marxismus das Interesse am theoretischen Marxismus im Sinne einer kritischen Selbstreflexion erodieren lassen. Insgesamt vollzog sich in einem Zeitraum von circa zwei Jahrzehnten eine geradezu dramatische Veränderung der Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Liberalismus und Sozialismus. Die sozialen und politischen Kräfte, die seit dem 19. Jahrhundert entweder für einen nicht-kapitalistischen Entwicklungsweg oder für eine Zivilisierung des Kapitalismus durch Institutionen der gesellschaftlichen und politischen Kontrolle des Marktes und der Akkumulation sowie durch die Erweiterung der Demokratie gekämpft hatten, wurden im Ergebnis von Niederlagen enorm geschwächt oder brachen zusammen. Deshalb wird von diesen Jahren mit Recht von einer Zäsur von welthistorischer Bedeutung gesprochen. Zugleich festigte sich im Bereich der Ökonomie, der Politik und der Ideologie eine hegemoniale Konstellation, die wir oftmals etwas ungenau als Vorherrschaft des Neoliberalismus bezeichnen. In der Schrift von Francis Fukuyama über das Ende der Geschichte, die Anfang der 90er Jahre erschien, artikulierte sich das Selbstbewusstsein der neuen Herrschaftskonstellation, kapitalistische Marktwirtschaft und repräsentative Demokratie nach angelsächsischem Vorbild haben gegen alle Anfeindungen des Jahrhunderts gesiegt. Jetzt gibt es keine Alternativen mehr und das Lieblingswort von Frau Thatcher, Latina, there is no alternative und deshalb sei die Geschichte an ihr Ende gelangt. Eine, wie wir wissen, leichtfertige, euphemistische Prognose, die sich schnell als falsch herausstellen sollte. Die Turbulenzen dieser Jahrzehnte erschöpften sich jedoch nicht nur in den monetären Krisen nach der Auflösung des Bretton Woods-Systems, in den Arbeitsmarktkrisen, die sich in einem kontinuierlich anwachsenden Trend zur Massenarbeitslosigkeit in den entwickelten kapitalistischen Ländern manifestierten, sowie in den politischen Revolutionen, in Anführungszeichen, der Wendezeit nach 1981 und den durch sie ausgelösten Kriegen auf dem Balkan und in der ehemaligen Sowjetunion. Vielmehr vollzog sich gleichsam unter der Oberfläche ein tiefgreifender systemischer Wandel, der alle Bereiche der Ökonomie, der Gesellschaft, der Politik und der Kultur transformierte. Wir alle kennen die Inflationierung der Wortsilbe Post, kleingeschrieben, und der Buchtitel, die von der Risikogesellschaft über die Dienstleistungsgesellschaft bis zur Informationsgesellschaft oder Netzwerkgesellschaft und vielen anderen Zuschreibungen mehr, diesen Formationsbruch, die Herausbildung einer neuen Formation auf den Begriff bringen wollen. Wir sind in unserem Marburger Arbeits- und Forschungszusammenhängen dieser Problematik über die Rezeption der französischen Regulationsschule sowie der bereits erwähnten neogramscianischen internationalen politischen Ökonomie, die von Robert Cox begründet wurde, nachgegangen. Ich muss gleich mit einer Pflege argumentieren, dass sie doch lieber ins Publikum gehen soll als zu mir. Ich skizziere jetzt im folgenden Abschnitt einige Bereiche und Felder, die für die Sozialwissenschaften und darin eingeschlossen auch für die marxistische Theorie im Kontext des Epochenübergangs und des Formationsbruches neue Herausforderungen hervorgebracht haben und die ihrerseits auch eine kritische Überprüfung eigener Positionen erfordern. Dabei bedarf es zugleich intensiver empirischer Forschung, ohne die die Reformulierung theoretischer Positionen niemals gelingen kann. Ich beschränke mich da gelegentlich auf Stichworte. Erstens, die Internationalisierung, Globalisierung des Kapitalismus als Entgrenzung, als Erhöhung der Mobilität des Kapitals, Einbeziehung neuer Regionen in den Weltmarkt, Beschleunigung der Kommunikation, Reproduktion neuer sozialer Widersprüche und Konflikte. Ich erwähne in diesem Zusammenhang nur das Problem der Urbanisierung im Süden, das der US-amerikanische Marxist Mike Davis in seinem neuen Buch Planet of Slums analysiert hat. Die kritische Literatur über die Schattenseiten der Globalisierung hat auch in den herrschenden Diskursen längst die euphorischen Prognosen über die angeblich segensreichen Wirkungen freier Märkte und schwacher Staaten für Wohlstand und Demokratie verdrängt. Zweitens, der Übergang vom Fordismus zum finanzgestützten Akkumulationsregime des sogenannten Shareholder-Value-Kapitalismus. Dabei tritt die Frage nach den Wachstums- und Beschäftigungspotenzialen des neuen Akkumulationsregimes in den Vordergrund. Das neue Regime räumt jedoch nicht nur den internationalen Finanzmärkten eine privilegierte Funktion ein, sondern greift tief in die Strukturen des Unternehmensmanagements, also der Corporate Governance, einschließlich der Regulation der Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit ein. Die Auflösung der sogenannten Deutschland AG und ihr eigenen Korporatismus, also der Beziehungen zwischen Staat, Management und Gewerkschaften, wird inzwischen auch in den offiziösen Wissenschaftsdiskursen als Folge der Durchsetzung des neuen Finanzmarktregimes erkannt. Ich verweise dazu auf das von Paul Willendorf herausgegebene, den Sonderband der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie über den Finanzmarktkapitalismus. Drittens, die Transformation von Staatlichkeit im Zuge der Internationalisierungsprozesse, also die Analysen zum Wettbewerbsstaat, vor allem von Joachim Hirsch und Bob Jessop, aber auch unsere Marburger Analysen zur Transformation von Staatlichkeit im Prozess der europäischen Integration seit den 80er Jahren. Viertens, die Auseinandersetzungen um die neue Weltordnung und insbesondere um die Rolle der USA in der internationalen Politik nach dem Ende des Kalten Krieges und der Systemkonkurrenz. Dabei spielt die Zunahme der Gewalt in den neuen und alten Kriegen, aber auch in den sozialen Problemzonen der Armen wie der relativ reichen Gesellschaften eine immer wichtigere Rolle. Gewalt charakterisiert nicht allein die Prozesse der Enteignung von materiellen Ressourcen, öffentlichen Gütern und sozialen Teilhaberechten, die zum Beispiel David Harvey in den Mittelpunkt seiner Analysen stellt. Sie kennzeichnet auch die Formen des Widerstandes in verschiedenen Teilen der Welt, die sich gegen zunehmende Enteignung richten. Die Debatte über die globale Enteignungsökonomie und über den neuen Imperialismus, die vor allem in den USA geführt wird, reflektiert die zunehmende Gewaltförmigkeit der Politik. Dazu kommt der Aufschwung des religiösen Fundamentalismus, nicht nur in seinen islamischen Gestalten, der vor allem die marxistische Ideologietheorie herausfordert. Mir scheint, dass die internationale Debatte über die Thesen von Samuel Huntingtons Clash of Civilizations, hier zum Beispiel die Beiträge von Tariq Ali und von Sami Amin wichtige Antworten gegeben haben. Schließlich die Analysen zur Veränderung der Klassen- und Sozialstrukturen haben einerseits zur Überprüfung zentraler Prämissen marxistischer Klassentheorien, zum Beispiel über die Arbeiterklasse, gezwungen. Auf der anderen Seite erleben die Klassendiskurse eine Renaissance. Der leider früh verstorbene Soziologe Sebastian Herkommer erklärte dies im vorigen Jahr wie folgt: Es sind in der Tat die realen sozialen Probleme, insbesondere die sich weit öffnende Schere zwischen Reichtum und Armut weltweit und in den reichsten kapitalistischen Gesellschaften selbst, sowie die mit der Massen- und Dauerarbeitslosigkeit sich verschärfenden Phänomene sozialer Ausgrenzung, die in den Sozialwissenschaften zu einer Wiederbelebung von Klassentheorie geführt haben. Der Zerfall zumal der politischen Arbeiterbewegung in den Metropolen des Kapitals hatte eine lange Vorgeschichte. Die Gewerkschaften traten seit dem Ende der 70er Jahre in fast allen entwickelten kapitalistischen Staaten in eine Phase ein, die von Niederlagen in Streikauseinandersetzungen, Mitgliederverlusten, Finanzkrisen usw. geprägt war. Seit den 90er Jahren, die Entwicklung verläuft allerdings sehr ungleichzeitig, sind sie dabei, sich aus dieser Konstellation der Defensive herauszuarbeiten. Die alte Arbeiterbewegung der zweiten und dritten Internationale ist nach meiner Überzeugung tot. Gleichwohl gibt es einen Aufschwung von Arbeiterbewegungen, allgemeiner von sozialen Bewegungen in der ganzen Welt, die sich gegen die Folgen der Durchkapitalisierung und der Enteignungsprozesse zur Wehr setzen. Wir haben diese Fragen unter anderem in Marburg mit der Soziologin aus Baltimore, Beverly Silver, diskutiert. Ihr Buch Forces of Labor analysiert die Zyklen der Entwicklung der Klassenkämpfe und der Verschiebung ihrer regionalen Schwerpunkte im globalen Maßstab. Sie schreibt das ganz Interessante in der Einleitung zu ihrem Buch: Beginning in the late 90s, also seit den späten 90er Jahren, haben eine wachsende Zahl von Beobachtern die These vertreten, dass sich Arbeiterbewegungen wieder im Aufschwung befinden, am meisten erkennbar als Volksbewegungen gegen die Widersprüche, die durch die gegenwärtigen Globalisierungsprozesse produziert werden. Und mit Blick auf die USA schreibt sie über das zunehmende Interesse als Reflex auf die wirklichen Kämpfe. Neue Zeitschriften wurden gegründet, die danach gestrebt haben, Akademiker mit der neuen Arbeiterbewegung zusammenzubringen, die Konferenzen organisiert haben. Und es wurde im Jahre 2000 eine neue Sektion der American Sociological Association über Arbeiterbewegungen gegründet. Daran können Sie sehen, wie weit wir hier wieder einmal hierzulande hinter dem internationalen Standard zurückgefallen sind. Immerhin haben wir in unseren Analysen zur europäischen Integration zeigen können, dass in den meisten Ländern die Gewerkschaften in die Rolle des wichtigsten zivilgesellschaftlichen Gegenspielers gegen die neoliberale Politik geraten sind, wobei die Formierung eines gegenhegemonialen Blockes gewiss noch ganz am Anfang steht. Besonders wichtig sind auf diesem Felde die Analysen meines Soziologiekollegen Dieter Boris über soziale Bewegungen in Lateinamerika. Denn hier vollziehen sich Veränderungen, in denen sich nicht nur soziale Gegenbewegungen gegen die nationale wie die globale Politik des Neoliberalismus im Geiste des Washington-Konsensus formiert haben, sondern diese Bewegungen haben auch schon auf der Ebene der politischen Machtverteilung in ganz unterschiedlichen Formen tiefgreifende Veränderungen bewirkt. Dass dort auch heute schon wieder von Intellektuellen und wie politischen Aktivisten die Frage diskutiert wird, was eigentlich Sozialismus sei, zeigt einmal mehr, dass die Geschichte und damit auch die offenen Fragen für marxistische Theorie und Forschung keineswegs an ihr Ende gelangt ist. Schließlich die tiefgreifenden Veränderungen im Arbeitsprozess von den produzierenden Tätigkeiten zu den Dienstleistungen und auf dem Arbeitsmarkt, die von Klaus Dörre und seinen Mitarbeitern unter dem Begriff der Prekarität als spezifische Form der Rückkehr der Unsicherheit, wie Robert Castell das formuliert hat, analysiert werden. Und ich möchte noch erwähnen die komplexen Prozesse der Kommodifizierung des Geistes, also die Prozesse der Kommerzialisierung, Privatisierung im Bereich der Kultur, der öffentlichen Güter, der Bildung und Wissenschaft. und die Transformation der Öffentlichkeit im Medienzeitalter, die auch für die konventionelle Politikwissenschaft von hoher Bedeutung sind. Wenn es darum geht, Phänomene der Politikverdrossenheit, der Wahlabstinenz, der Ausgrenzung immer weiterer Teile der Bevölkerung aus der aktiven politischen Partizipation zu analysieren und zu erklären. Nun, dieses Kaleidoskop von Analysefeldern und von Autoren erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mir geht es zunächst einmal darum, die Vielfalt und Breite einer internationalen Forschungspraxis und Diskussion aufzuzeigen, in der sich die Arbeit an der Erneuerung marxistischer Theorie und Analyse vollzieht. Man könnte es auch als eine Art Arbeitsprogramm, an dem sich möglichst viele zu beteiligen hätten, verstehen. Dabei dürfte deutlich sein, dass nur ein offener Marxismus, also das Gegenkonzept einer geschlossenen monistischen Weltanschauung, dieser Aufgabe gerecht werden könnte. Inzwischen haben sich in diesem Erneuerungsprozess internationale Netzwerke etabliert. Ein beeindruckendes Beispiel ist dabei sicher das von Wolfgang Fritz Haug und anderen unter bescheidenen materiellen Bedingungen realisierte Projekt des historisch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus. Wir haben uns mit der Marburger Forschungsgruppe Europäische Integration und mit dem Marxistischen Arbeitskreis in den letzten Jahren immer wieder darum bemüht, die bedeutendsten Vertreter und Vertreterinnen dieser internationalen Debatten zu Vorträgen und Konferenzen nach Marburg zu holen. Für die Politikwissenschaft, um auf die eigene Fachdisziplin zurückzukommen, ergibt sich aus dem widersprüchlichen Prozess der Durchsetzung der neuen Formation des globalen Hightech-Kapitalismus vor allem die Aufgabe der Analyse der Transformation des Staates, sowohl hinsichtlich der Internationalisierung des Staates als auch hinsichtlich der Transformation zum Wettbewerbsstaat, dessen Hauptaufgabe darin besteht, den nationalen Standort im globalen Wettbewerb abzusichern. Dieser Prozess hat natürlich vielfältige Dimensionen, auf die ich hier im Einzelnen nicht eingehen kann. Die übergreifende Thematik, der rote Faden, der viele Einzelthemen durchzieht, betrifft das Verhältnis von Politik und Ökonomie, von Markt und Staat. Mehr als ein Jahrhundert lang schien der Ausbau des Interventionsstaates auf dem Felde der ökonomischen Steuerung, Stichwort Keynesianismus, durch den Ausbau des Sicherheitsstaates, des Rüstungskeynesianismus, aber auch durch den Ausbau des westeuropäischen Sozialstaates eine Art Naturgesetz zu sein. Es gab das berühmte Wagnersche Gesetz schon vom Ende des 19. Jahrhunderts, an das gelegentlich erinnert wurde, wenn man sagt, es ist eine Art Gesetz, dass der Staat immer weiter ausgreifen muss, intervenieren muss in die Wirtschaft und die Gesellschaft. Der damit verbundene Korporatismus war das adäquate politische System, um die polarisierenden Wirkungen der kapitalistischen Ökonomie auf der einen Seite durch die integrativen Wirkungen sozialer Bürgerrechte abzuschwächen. Im Kern war dies der Klassenkompromiss des modernen Wohlfahrtsstaates, den Politologen als Gestalt des Embedded Liberalism, also des eingebetteten Liberalismus der Nachkriegszeit, bezeichnet haben. Dieser war auch eine der Ursachen, eine Ursache auf die Katastrophen der Zwischenkriegsperiode, deren Ursachen Karl Polanyi in seiner Schrift Great Transformation 1944 analysiert hatte. Ich zitiere: Der Konflikt zwischen dem Markt und den elementaren Erfordernissen eines geordneten gesellschaftlichen Lebens verlieh diesem Jahrhundert seine Dynamik und erzeugte die typischen Spannungen, die zur Zerstörung dieser Gesellschaften führten. Die Kriege beschleunigten groß diesen Prozess. Nun, im Erdrutsch, wie Hobsbawm das formuliert, hat sich diese Tendenz umgekehrt. Die Politisierung der Ökonomie bedeutet, dass über den demokratischen Staat die Ansprüche einer geordneten Gesellschaft und eines öffentlichen Raumes gegenüber der kapitalistischen Marktökonomie und dem unumschränkten Primat der Kapitalverwertung geltend gemacht werden. Die Ökonomisierung der Politik bedeutet hingegen erstens, dass das politische System den Funktionserfordernissen des globalen Standortwettbewerbs angepasst wird, dass zweitens der Staat, ich sage das sehr allgemein, für die Wirtschaft billiger wird, vor allem durch Steuersenkungen und Ausgabenkürzungen, dass drittens die Institutionen und Akteure, die gesellschaftliche Interessen gegenüber der privaten Kapitalverwertung vertreten, also zum Beispiel Gewerkschaften, Sozialverbände oder Institutionen des Bildungswesens und der Wissenschaft, geschwächt werden, und dass schließlich viertens über den Staat und seine ideologischen Apparate als herrschende Meinung gefestigt werde, dass die Lösung gesellschaftlicher Probleme durch den Markt stets effektiver bewältigt werden könne als durch den Staat. Je mehr sich diese Tendenzen in der Praxis durchsetzen, und das war der Kern der Argumentation von Karl Polanyi, umso mehr wirken Tendenzen der Zerstörung von Gesellschaft und des öffentlichen Raumes, denen mehr und mehr die Ressourcen für ein erfolgreiches Funktionieren entzogen werden. So wird zum Beispiel der Zerfall der Gesellschaft und von Solidarität immer wieder und immer deutlicher als Folge des Abbaus des Sozialstaates und des Anwachsens der Armut kritisiert. Der Zerfall des öffentlichen Raumes, der eine Krise der Repräsentation einschließt, wird materiell durch die gewaltigen Privatisierungswellen im Bereich der öffentlichen Güter fundiert. Dazu hat die Privatisierung der Medien verbunden mit der Herrschaft der Quote die Tendenz zur Entpolitisierung, zur medialen Personalisierung von Politik erheblich verstärkt. Wenn aber die Wissenschaft und die Institution Universität auf die Bedürfnisse des ersten Arbeitsmarktes, auf Forschungen, die direkt der Kapitalverwertung dienen, auf Wissen, das direkt verwertbar, das heißt verkaufbar ist, auf den schlanken Staat, der immer mehr Funktionen outsourced, das heißt privatisiert, zugeschnitten werden, dann wird auch eine kritische Sozialwissenschaft, eine kritische Politikwissenschaft, die sich solchen Tendenzen entgegenstellt, unvermeidlich der Tendenz zur Ökonomisierung des Politischen unterliegen. Sie wird gezwungen werden, wenn sie überlegen will, sich den Erfolgreichen in der Politik wie in der Wirtschaft anzubieten, das heißt, sich eben erfolgreich zu verkaufen. Dafür gibt es in den vergangenen Jahren zahlreiche Beispiele in verschiedenen Bundesländern, verschiedenen Universitäten, an denen durch den Abbau von Stellen in den sozialwissenschaftlichen Bereichen, auch unter Berufung auf die schlechter werdenden Chancen der Studierenden auf dem Arbeitsmarkt, Stellen und Mittel abgebaut wurden. Man könnte also annehmen, dass es hier in letzter Instanz um Existenzfragen des Faches geht, ein gemeinsames Interesse von Vertretern verschiedener Richtungen und Arbeitsschwerpunkte in der Politikwissenschaft geben müsse, den, wie einige sagen, Imperialismus der an der Neoklassik orientierten Ökonomen zurückzuweisen, von denen nicht wenige die Demokratie als eine strukturelle Gefährdung für ein optimales Funktionieren des Marktes und damit der ökonomischen Effizienz ansehen. Ich komme zum Schluss. Obwohl ich in dieser Vorlesung auf verschiedene Beiträge und Ansätze zu einer Erneuerung marxistischer Theorie und Analyse hingewiesen habe, hänge ich nicht der Illusion an, dass der bloße Nachweis der Notwendigkeit einer kritischen Politikwissenschaft schon Garant ihrer Überlebensfähigkeit in den Institutionen unseres Wissenschaftssystems sein könnte. Ich bin hoffentlich Realist genug, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich nunmehr als einer der Letzten aus jener Generation abtrete, die im Gefolge der Studierendenbewegung der späten 60er Jahre und der Reformpolitik der frühen 70er Jahre die Chance und das Glück hatte, auf eine Professur berufen zu werden. Deshalb möchte ich diesen Abschnitt abschließen mit einem Zitat von Bertolt Brecht, das Ulla für mich herausgesucht hat. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich Ihnen auf diesem Gebet stark auf Ihre Hilfe angewiesen bin. Metzi sagt, jeder Lehrer muss lernen, mit dem Lehren aufzuhören, wenn es Zeit ist. Das ist eine schwere Kunst. Aber am Schluss der Passage sagt Brecht, und wer von uns würde dem nicht schon aus der Erfahrung zustimmen, so schlimm es ist, keinen Rat zu bekommen, so schlimm kann es sein, keinen geben zu dürfen. In Marburg haben seit der Berufung von Wolfgang Abendroth im Jahre 1952 natürlich individuell höchst verschieden Wissenschaftler gelehrt und geforscht, die sich als Marxisten begriffen haben und als Repräsentanten der Abendroth-Schule mit ihren Schwerpunkten sich ebenfalls in unterschiedlicher Intensität in politischen Auseinandersetzungen zur Unterstützung des linken Flügels der real existierenden Arbeiterbewegung interveniert haben. Dafür sind wir schon in den Jahren 1967-68, Klaus hat das erwähnt, als Traditionalisten kritisiert worden. Wobei viele unserer Kritiker, sofern sie überlebt haben, längst ins Establishment, das sich jetzt schwarz-grün färbt, aufgestiegen sind und sich dafür feiern lassen, dass sie von linksradikalen Randgruppentheoretikern zu anerkannten Gliedern der herrschenden Elite geworden sind. Sie sehen, es würde mich reizen, ein neues Thema aufzumachen. Ich wollte damit nur sagen, Traditionalisten machen natürlich auch Fehler. Und sie entsprechen nicht immer dem Modell von Erfolgsmenschen. Wer sich mit den Subalternen einlässt, gehört nicht unbedingt zu den glamourösen Erscheinungen des heutigen Showgeschäfts. Aber solche Traditionalisten sind vielleicht besser gewappnet, schwere Zeiten der Niederlage zu überstehen und zu analysieren, ohne dabei ihre Identität zu verlieren und moralisches Kapital zu verschleudern. Zumindest hat uns dies die Vita von Wolfgang Abendroth gelehrt. Meine Prognose über die Zukunft des Marxismus, zumal in den Universitäten dieses Landes, bleiben zurückhaltend und skeptisch, obwohl ich weiß, dass viele hochqualifizierte junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unter anderem auch hier im Saale, für diese Arbeit der Erneuerung auch hierzulande zur Verfügung stehen. Die Formel Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens, die Antonio Gramsci zugeschrieben wird, die dieser aber von Romain Rolland übernommen hatte, gilt auch für diesen Bereich. Wir sind einerseits wieder in einer Situation, in der zumal im Bereich der Sozialwissenschaften Pluralismus gegen die Pensée unique nach dem Vorbild der angelsächsischen Universitäten oder auch der Universitäten in Frankreich, Spanien und Italien einzuklagen wäre. Auf der anderen Seite wird wohl bei realistischer Betrachtung ohne großen gesellschaftlichen und politischen Druck von außen die gegenwärtige Machtkonstellation an den Universitäten nicht zu ändern sein. Ich möchte mich mit der Bemerkung verabschieden, dass sich in diesen fast 40 Jahren die Arbeit an dieser Universität, in unserem Institut, als Privileg, als Verpflichtung gegenüber denen, die meine Berufung unterstützt hatten, aber auch als eine Arbeit empfunden habe, die in der Regel im Durchschnitt auch mehr Freude als Verdruss bereitet hat. Ich hoffe, es ist mir gelungen, dies auch gegenüber den Studierenden deutlich werden zu lassen. Dazu haben viele Menschen beigetragen, mit denen ich zusammenlebe und mit denen ich bis heute wissenschaftlich und politisch zusammengearbeitet habe oder Musik gemacht habe. Darauf lege ich Wert. Und dafür möchte ich mich bedanken, denn die Geschichte ist ja hoffentlich noch längst nicht zu Ende. Die Franzosen, die über den 14. Juli zwangsläufig an dieser Veranstaltung teilhaben, sagen bei dieser Gelegenheit: La lutte continue. Der Kampf geht weiter. Schönen Dank.